Ja, herzlich willkommen bei den Baptisten Friedrichshafen. Wir freuen uns, dass ihr bei uns vorbeischaut. Das hier zu meiner Linken ist Cornelius Lepona. Er arbeitet gemeinsam mit seiner Frau als Jugendreferent in unserer Gemeinde.
Und an meiner Seite ist Jan Lambers. Er ist seit 2011 Pastor hier in der Gemeinde der Baptisten Friedrichshafen. Und wir freuen uns, dass ihr unsere Homepage und unseren YouTube-Kanal entdeckt habt.
Ja, wir leben ganz offensichtlich in der Ära Corona. So jedenfalls unser Eindruck. Corona hier, Corona da, ihr werdet das kennen. Man bekommt viele Nachrichten, privat oder auch öffentlich. Corona in der Mail, Corona Instagram, Corona, Corona überall.
Und uns als Freikirche lässt es natürlich auch nicht unberührt. Und nun hat auch die Corona-Welle unsere Stadt erreicht. Wir können die Gottesdienste nicht mehr durchführen. Und deswegen hat auch die Gemeindeleitung bzw. die Ältesten haben entschieden, dass wir bis auf Weiteres alle Veranstaltungen in unserem Gemeindezentrum absagen. Das heißt, es gibt keine Gottesdienste, keine Projekte, keine Gruppen hier im Gemeindezentrum.
Das klingt natürlich erschreckend, aber es ist es in keiner Weise. Die Gemeinde wird nicht ihre Auflösung bekannt geben. Ganz im Gegenteil. Wir erleben jetzt vielleicht für ein paar Wochen lediglich das Gemeindeleben einmal anders. Stiller, kleiner und auch überschaubarer.
Und das empfinden wir nicht nur als eine traurige Sache, sondern das ist für uns auch eine Chance. So wollen wir das begreifen und so begreifen wir das. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir unsere Predigten ab jetzt, unsere Gottesdienste sozusagen online feiern. Wir fangen jetzt heute mal an. Vielleicht verbessert sich die Produktionsqualität auch noch ein bisschen. Aber es gibt verschiedenste Arten und Weisen, wie ihr mit der Gemeinde und mit den Leuten in Kontakt bleiben könnt. Wir haben einen E-Mail-Newsletter. Falls ihr keine E-Mail in den letzten Tagen bekommen habt, aber gerne eine bekommen würdet, könnt ihr einfach eine E-Mail schreiben an office@baptisten-fn.de, dann werdet ihr in den Verteiler aufgenommen. Außerdem haben wir auch einen WhatsApp-Verteiler, einen Instagram-Kanal und natürlich auch diesen YouTube-Kanal. Und alle relevanten Links findet ihr dann unten in der Videobeschreibung.
Und mit diesem Podcast grüßen wir euch ganz herzlich und wünschen euch eine richtig gute Zeit bei uns. Die Gottesdienste fallen aus, aber nicht die Predigt. Und wir laden dich ein, dabei zu sein.
Das Thema der Predigt heute lautet Vergebung verliebt Menschen. Unter Pastor Jan Lambers wird über Lukas 7, Vers 36 bis 50 sprechen.
Und da wünschen wir euch und wünschen dir von Herzen Gottes Segen dazu.
Bis bald.
Das Thema der heutigen Predigt lautet Vergebung verliebt Menschen. Ein Wortspiel, das ich später noch ein wenig erklären werde. Der Text dazu steht in Lukas Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Und ich lese aus der neuen Genfer Bibelübersetzung. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach dabei in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte ihn mit Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, antwortete Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber, seit ich hier bin, hat sie nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Bevor ich auf die Auslegung zu sprechen komme, kurz ein Hinweis zu den biblischen Texten. In den Evangelien, von denen es viel an der Zahl gibt, gibt es sehr unterschiedliche Berichte von einer Frau, die Jesus in dieser Weise behandelt hat. Vieles wird in diesen Geschichten sehr unterschiedlich geschildert. Doch meines Erachtens handelt es sich dabei nicht um Widersprüche in der Berichterstattung, sondern wir haben es hier mit unterschiedlichen Begegnungen auch zu unterschiedlichen Zeiten zu tun. Unsere Version nach Lukas hat sich irgendwo in der Nähe des Sees Genezareth zugetragen, also ganz zu Beginn der Tätigkeit Jesu. Wisst ihr, ich liebe Kernsätze. Das kennt ihr sicherlich auch. Knackige Wortspiele, die man sich relativ gut merken kann und die man schnell intus hat. Und die nicht selten eine ganz tiefe Aussage in sich tragen. Wenn ich an die zurzeit unruhige Atmosphäre in Deutschland und in Europa mit der Corona-Krise denke, dann fällt mir folgender Kernsatz zum Beispiel ein. Mut ist Angst, die gebetet hat. Dieser Satz kommt bei mir an. Er hat mir etwas zu sagen. Mit diesem Satz kann ich unterwegs sein. Damit kann ich leben. Angst wird zurzeit frisch geschürt. Und da kommt mir eine Ermutigung gerade recht. Mut ist Angst, die gebetet hat. Auch wenn meine oder deine Angst betet, kann sie sich zum Mut entwickeln. Angst kann wachsen, hin zu Mut. Und es ist gut, wenn unsere Herzen sich von Mut füllen lassen, wenn wir der Angst das Regieren streitig machen und sagen, nein, nicht mit mir, ich gehöre nicht dir, du Angst. Das Gebet kann wie ein Gewächshaus sein, in dem eine gesunde geistliche Atmosphäre vorhanden ist, wo Mut wachsen kann, vielleicht manchmal ganz klein, überschaubar, aber doch wichtig für mein Herz. Und vielleicht hilft es dir zu wissen, wenn es Menschen gibt, die für dich beten und die dir den Rücken stärken, weil sie wissen, dass du vielleicht jemand bist, der angreifbar ist durch Angst. Nicht jeder von uns kann momentan die Wirkung von Corona so rasch beiseite legen. Andere wiederum fällt es absolut leicht, diese innere Hoffnung festzuhalten und sich durch nichts erschüttern zu lassen. Auch der Pharisäer in unserer Geschichte, er war guter Hoffnung, dass sich die Einladung Jesu für ihn lohnen würde. Das würde wahrscheinlich jedem von uns so gehen. Und ich bin froh mit Jesus in meinem Haus, das ist ein Lied, was wir in unserer Gemeinde gerne mal singen. Das wäre ein gutes Begrüßungslied gewesen. Immerhin ist Jesus ein bekannter Rabbi, der für seine Kernsätze und für seine Wunder, für seine Zeichen in der ganzen Gegend bekannt war. Ihn als Gast zu haben, das war ein besonderes Vorrecht und für den Pharisäer natürlich eine besondere Ehre. Schließlich ist Jesus in der Gegend um den See Genezareth am stärksten tätig gewesen und überall hatte sich herumgesprochen, was dieser Mann fähig war zu tun. Er ist so häufig vor Ort, dass die Menschen in der Regel zu ihm strömen, weil sie etwas von ihm erwarten. Die Sache mit Jesus spricht sich in der ganzen Gegend herum. Menschen berichten von seinen Wundertaten. Sie berichten sogar von Wundern, die sie selbst erfahren haben am eigenen Leib. Und darum bringen sie ihre eigenen Kranken zu Jesus. Und sie hören aufmerksam auf seine Worte. Von Jesus heißt es mal, er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte, nicht so wie ihre theologischen Lehrer. Sie spürten, dass hinter seinen Worten eine besondere Autorität war. Und ich hoffe sehr, dass es dir ebenso geht, dass du, wenn du diese Worte der Bibel hörst, auch eine Botschaft der Ermutigung für dich empfinden kannst. Vielleicht sogar ahnen kannst, dass Gott es ist, der mit dir ins Gespräch kommen will. Begegnungen mit Jesus setzen in der Regel meistens etwas in uns Menschen in Bewegung. Und wir haben hier ein wunderbares Beispiel dafür, wie Jesus zwei Menschen in einem Ereignis zu einem ganz besonderen Segen führt. Zwei Menschen, die beide ihre Geschichte mit Jesus haben, aber auf eine Weise, die unterschiedlicher nicht sein könnte. Beide Personen hatten Jesus im Blick. Nur, woraus schließe ich das? Aus den Kernsätzen, die Jesus an beide richtet. Und das ist mein erster Kernsatz aus dem Text heraus. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Simon, was ich dir jetzt sagen werde, ist von großer Tragweite für dein weiteres Leben. Simon, jetzt musst du genau hinhören und nicht meine Nachricht überhören. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und was antwortet er? Meister, sage an. Oder in einer anderen Übersetzung, Meister, bitte, sprich. Simon antwortet auf diese Weise, weil er nicht im Ansatz davon ausgeht, dass die Worte Jesu sein bisheriges Leben in Frage stellen würden. Was er erwartet, ist Bestätigung. Ein bisschen Lob vielleicht, Herr, für mich, für meine Frömmigkeit, auf die ich so sehr geachtet habe. Er ist sich einfach sicher in seinem Leben und seiner Art zu glauben. Sie ist korrekt. Sie ist moralisch einwandfrei. Sie ist lückenlos und natürlich theologisch astrein. Er glaubt, dass Jesus mit ihm zufrieden sein wird. Pharisäer leben nahezu unantastbar. Das Problem, es ist kein Glaube an Jesus Christus als den Gesandten Gottes in ihm, sondern es ist ein Glaube an die eigene Frömmigkeit. Nicht die Person Gottes steht hier im Mittelpunkt, sondern das, was er meint, für Gott getan zu haben. Als Simon sagt, Meister, bitte, sprich, da hat er ohne sein Wissen den eigenen Glauben mitten in ein Erdbeben geführt. Erlaubt mir bitte an dieser Stelle einen kleinen Vergleich zur Corona-Krise. Corona ist halt doch fast überall. Aber für diesen Vergleich brauche ich eure ganze Aufmerksamkeit, damit keiner den Vergleich falsch aufnimmt. Schaut einmal auf unser Leben. Wir leben unser Leben, wir richten unser Leben sehr bewusst ein. Und wir glauben mit viel Überzeugung, so ist unser Leben gut. Und alles geht dann seinen gewohnten Gang und seinen ruhigen Weg. Wir bauen uns etwas im Leben auf, wir gestalten unseren Alltag. Wir sind hier im Westen mit allem versorgt, was wir brauchen, und wir fühlen uns einigermaßen sicher im Leben. Doch plötzlich schaut ein Virus kurz bei uns vorbei und bringt unser ganzes Lebensprogramm durcheinander. Und bringt es aus dem Gleichgewicht. Vielleicht lebt ihr zurzeit mit genau diesem Lebensgefühl. Unser Alltag wird für einen Augenblick aus den Angeln gehoben. Und überall trifft man auf massive Einschränkungen. Unsere Grundversorgung steht auf dem Spiel. Elektronische Teile für Handys und für Spielekonsolen können nicht mehr geliefert werden aus Asien. Das ist schon eine Krise. Das Leben ist ein anderes geworden. Ja, es stimmt, ich überzeichne. Ich gebe es zu, aber ich tue es, um die Wirklichkeit zu beschreiben. Und hier der Vergleich. Nun ist Jesus in dieser Geschichte in seiner Funktion wie ein Coronavirus. Er bringt alles und alle durcheinander. Nur, dass er es hier zum Guten tut. Er stellt die Überzeugungen der Menschen auf den Kopf. Er stellt ihre Glaubensperfektionismen in Frage. Er stößt ihre Werkgerechtigkeit vom Sockel, weil sie meinen, Gott die guten Werke hinhalten zu können. Und er kratzt an dem christlichen Image, das Menschen sich aufgebaut haben. Nur so, indem er das alles anspricht und aufdeckt, nur so kann er ihnen das Evangelium weitergeben. Und darum bleibt es auch die Frage an dich: Ist deine Bereitschaft heute Morgen, in diesem Augenblick, vorhanden, nicht nur eine schöne Predigt zu hören, die dich mehr oder weniger in deiner Meinung bestätigt, die dich erbaut? Bist du bereit, eine Predigt zuzulassen und dich darauf einzulassen, die dich in eine tiefere Erkenntnis über die Absichten Gottes in dein Leben hineinführen will? Dabei geht es nicht um meine Worte. Erbauliche Predigten allein können nie das Ziel unserer Gottesdienste sein. Wisst ihr, wir sind manchmal schon so fertig mit unserem Glauben, dass das Reden Gottes gar nicht mehr zu uns durchdringt. Der pharisäische Virus ist weit verbreitet. Simon, ich habe dir was zu sagen. Meister, sprich bitte. Warum ist es so wichtig, dass wir Menschen auf das Reden Gottes hören? Es gibt doch so viele andere Botschaften in unserer Gesellschaft, die auch wichtig sind und Wert haben. Und ja, das empfinde ich in der Tat auch so. Und wir tun gut daran, wie das Neue Testament sagt, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Aber eins ist meine Erfahrung: Je tiefer und je umfassender wir die Worte und Gedanken Gottes aufnehmen, umso geschützter sind wir Menschen in unserem irdischen Leben. Es kann sein, dass Jesus an einem Schwachpunkt unserer Überzeugungen rüttelt. Aber wenn er das tut, tut er es, um uns zu stärken und uns näher an die Wahrheit über unser Leben heranzuführen. Wie sagt Jesus am Ende einer Predigt auf dem Berg: Klug bist du, wenn du meine Worte hörst und sie tust. Hören auf Gott garantiert Segen. Im Psalm 119 lesen wir einmal: Voller Wunder ist, was du in deinem Wort bezeugst. Darum halte ich mich von ganzem Herzen daran. Wenn deine Worte sich erschließen, für den verbreiten sie Licht. Gerade Unerfahrene gewinnen durch sie Einsicht. Meinen Mund habe ich weit geöffnet, wie einer, der nach Wasser lechzt. So groß ist mein Verlangen nach deinen Geboten. Darum, Jesus wusste es und er sagt: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Eine Aussage Jesu, die sich gegen jede Routine beim Hören auf Gott wendet. Der christliche Glaube hat wirklich ein Fundament. Und dieses Fundament ist das, was die Bibel von Jesus Christus bezeugt: dass er gekommen ist für uns, um uns die Liebe Gottes zu zeigen und sein Leben für uns zu geben am Kreuz. Daran glauben wir und daran halten wir fest. Das Kreuz ist so etwas wie unsere himmlische Lebensversicherung. Und woher wissen wir das? Paulus sagt einmal, der Apostel: Aus dem Hören des Wortes wissen wir das. Und darum ist es so wichtig zu sagen: Meister, bitte sprich. Wir Christen, wir brauchen immer wieder einen lebendigen Umgang mit der Bibel. Die Menschen unserer Zeit fragen ja auch zu Recht: Warum ist euch dieses antike Buch eigentlich so wichtig? Wie kann überhaupt ein 2000 Jahre altes Buch für den modernen Menschen überhaupt eine Bedeutung haben? Das ist eine durchaus berechtigte Frage. Auf den Pharisäer bezogen gebe ich hier folgende Antwort: Ohne die Bibel entwickelt sich unsere Frömmigkeit und unser Glaube in eine bedenkliche Richtung. Und wenn es nicht Gott selbst, der durch dieses Buch zu Wort kommt, ist, dann stimmt unsere innere Ausrichtung nicht mehr. Wir müssen lernen, nicht nur bei den Buchstaben zu bleiben, sondern bei dem, der den Buchstaben gebraucht, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Vielleicht ein weniger vorbildliches Beispiel, zumindest aus meiner Sicht. Ich war vor 8 Tagen Anfang März diesen Jahres in Rom. Plötzlich stand ich vor der heiligen Pforte, die Porta Sancta. Es ist eine bestimmte große Tür an der Frontseite des Petersdoms in Rom. Sie wird nur zu sogenannten heiligen Jahren geöffnet. Die feierliche Öffnung und Schließung durch den Papst markieren den Beginn und den Abschluss eines solchen heiligen Jahres. In einem Brief aus dem Jahre 1400 heißt es, wer dreimal durch diese Pforte schreitet, dem werden die Schuld- und Sündenstrafen nachgelassen. Also ich gebe zu, das ist für evangelische und auch für evangelisch-freikirchliche Ohren nur schwer zu ertragen. 2025 wird das goldene Tor wieder geöffnet. Doch auch dann wird es beim Durchschreiten keine Vergebung geben. Die heilige Pforte steht für Frömmigkeit, nicht für Glaube. Vor Gott gerecht dazustehen, ist eben nicht eine Frage der Frömmigkeitspraxis. Es ist und bleibt das tiefe, einfache Vertrauen an den Erlöser Jesus Christus. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Worauf baust du deinen Glauben? Und während Jesus und seine Gastgeber noch an dem reichgedeckten Tisch auf den Polstern liegen, kommt eine stadtbekannte Frau in den Saal. Lukas beschreibt sie mit dem Wort Sünderin. Daraus hat man geschlossen, dass es sich wohl um eine stadtbekannte Prostituierte gehandelt hat, die einen recht großen Kundenstamm hatte, denn das, was sie mitbrachte, war ein äußerst wertvoller Gegenstand. Vielleicht sind manche der Pharisäer auch erschrocken gewesen, dass diese Frau reinkam, weil sie ihre Kunden waren. Wer weiß. Aber ein Rabbi mit einer Sünderin an einem Tisch, das ging gar nicht. Das war skandalös. Das war infam. Eine Bordsteinschwalbe im Haus des Simon? Die Tischgesellschaft war peinlich berührt. Und Simon schreckt zusammen, weil sein guter Ruf auf dem Spiel stand. Was soll er tun? Und er schaut ganz gebannt zu Jesus in der Hoffnung, dass er die Situation retten würde. Ein Mann Gottes hat doch nichts zu schaffen mit einer Sünderin. Die passt nicht in sein Glaubenskonzept einer steril dogmatischen Frömmigkeit. Simon hat wirklich ein Problem mit dieser Frau. Er nimmt sie nicht nur in dem wahr, was sie tut, sondern er sollte eigentlich erkennen und sehen, wer sie war. Was hinter der Fassade zu entdecken war. Simon, er sah diese Frau nur über all dem, was sie getan hat. Deswegen wohl auch der Begriff einer Sünderin. Simon war herzkrank, geistlich herzkrank. Was er selbst als Gesunder deklariert, ist in den Augen Jesu eine schwere Krankheit. Und wisst ihr, das zeigt doch auch, wie schwer es für uns Menschen manchmal ist, dass wir uns ein Bild vom anderen machen und meinen, die Wahrheit zu erkennen, und doch sind wir ganz weit weg von der Wirklichkeit. Und wie gut ist es, wenn uns Jesus auch in unseren Gedankengebäuden immer wieder unterbricht und uns sagt, ich habe dir etwas zu sagen, überdenke deine Haltung. Die Wirklichkeit ist wirklich oft umfassender als das Bild, das wir uns von ihr machen. Wisst ihr, der andere ist in Konflikten nicht immer nur der Schuldige. Er ist vor allen Dingen auch ein Mensch, wie wir. Die Frau in unserer Geschichte hat nicht nur erfahren, wie ein sündiges Leben sie zerstört hat. Gehen wir einmal davon aus, dass sie wirklich eine Hure war. Dann hat sie vielleicht viel Geld gemacht, um das Öl zu kaufen, aber der Kontakt mit den Männern hat ihr zutiefst jede Würde genommen. Sünde im Leben von uns Menschen nimmt uns immer unsere Würde, ohne Ausnahme. Sie belastet unser Gewissen. Sie nimmt uns das Wertgefühl und suggeriert uns ausschließlich, dass wir Versager sind. Das Neue Testament geht so weit, dass Menschen, die das empfinden, innerlich sterben, weil sie die Botschaft vom Leben nicht mehr aufnehmen können. Hier heißt es im Text, als die Frau erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Und darum ein zweiter Kernsatz: Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Ich wünsche uns allen, dass wir bewahrt bleiben, bei einem Menschen immer nur die Außenansicht zu sehen. Diese Frau ist doch bereits keine Sünderin mehr. Was ist geschehen? Noch einmal am Ende der Text aus Lukas 7. Jesus, er gebraucht ein Beispiel und sagt Folgendes. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, Simon? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl die größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, sagte Jesus. Und dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Interessantes Wortspiel. Siehst du sie? Nimmst du sie wahr? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht, aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du, Simon, hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Was Simon nicht erkennt, das wird hier von ihm beschrieben, von Jesus beschrieben. Diese Frau hat die Liebe Gottes zutiefst in ihrem Leben erfahren. Sie wurde, wenn ihr so wollt, von der Liebe Gottes verliebt, eingehüllt in die Liebe Gottes. Und wer der Liebe Gottes begegnet und sie wirklich erfährt, der wird ein anderer Mensch. Das ist es, was hier geschieht. Sie beginnt, sich selbst in einem ganz anderen Licht zu sehen. Und diesen anderen Blick auf dich selbst, dieses Befreiende, dieses Gesegnete, dieses von Gott geliebte Leben, es war zerstört, aber nun lebt es. Was es auch immer an Stimmen auch in deinem Leben gibt, und wenn es die Stimme der Göttin Corona ist, Corona heißt Krone, die dir einbläut, du bist mir ausgeliefert, ich habe dein Leben in meiner Hand, dann mischt sich Jesus Christus ein und sagt, du bist gesegnet mit mir. Der Baptistenpastor Charles Spurgeon aus London vor etwa 100 Jahren erzählte einmal folgende Begebenheit. In einer Predigt sagte er, ich bin der größte Schuldner der göttlichen Gnade von allen Menschen, die in die Herrlichkeit Gottes eingehen. Und darum werde ich im Himmel auch am lautesten singen. Als er von der Kanzel herunterkam, reichten viele Besucher ihm zum Dank die Hand. Eine alte Frau trat auf ihn zu und sagte, wissen Sie, dass Sie einen großen Fehler gemacht haben heute in Ihrer Predigt? Spurgeon antwortete, meine liebe Schwester, ich habe wohl mehr als ein Dutzend gemacht, denn ich bin ein unbesonnener Mensch. Nein, antwortete sie, Sie sagten, dass Sie eines Tages im Himmel am lautesten singen würden. Aber das wird nicht geschehen, denn ich schulde der göttlichen Gnade mehr als Sie. Ich war eine große Sünderin und mir ist so viel vergeben worden. Darum werde ich Gott mehr preisen, als Sie es tun. Spurgeon, er gab es nicht zu. Er schwieg und war still. Aber er selbst schrieb dann später, ich konnte ihr den ersten Platz lassen und gleichzeitig den ersten Platz auch für mich in Anspruch nehmen. Wie sagte Petrus mal, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Simon, ich muss dir etwas sagen. Und Jesus sagt über diese Frau, komme du zu mir, Frau, weil du ein sündiger Mensch bist. Und sie kommt, weil die Liebe Gottes sie verliebt hat. Weil sie bei Jesus etwas erfahren hat, was völlig unerwartet war, dass er ihr ein neues Leben geschenkt hat, in dem die Liebe Gottes das Leben bestimmte und nicht die Würdelosigkeit. Nein, mich wundert es nicht, wenn sie in diesen Augenblicken voller Dank zu weinen beginnt. Es ist ein heiliger Augenblick, wenn uns manchmal bewusst wird, wer wir wirklich vor Gott sind und wenn wir uns im Licht Gottes sehen dürfen. In einem ähnlichen Bericht einer Frau, die zu Jesus kam, im Markus-Evangelium, da sagt Jesus, als die Anwesenden sich über so viel Vergeudung beklagen, sie hat ein gutes Werk an mir vollbracht. Und man könnte auch übersetzen, sie hat eine schöne Tat an mir getan. Eine schöne Tat. Nein, das war nicht nützlich, was sie getan hat. Man hätte es wirklich verkaufen können und den Armen geben können. Aber manchmal sind im Leben nicht gute Taten das Wesentliche, sondern schöne Taten, mit denen wir Gott unseren Dank zum Ausdruck bringen. Wir singen manchmal in unserer Gemeinde ein Lied mit dem Titel »Ich lieb dich, Herr«. Keiner ist wie du, anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Ich glaube, das kann nur jemand singen, der wirklich von Gott verliebt worden ist. Und nur der kann schöne Taten tun, die den Dank Gott gegenüber ausdrücken. Und wenn dein ganzes Leben zerbrochen ist, dann darfst du glauben, dass es einen Gott gibt, der uns Menschen eine zweite Chance gibt. Und dazu lade ich dich heute ein. Ich lade dich ein, dass du bei Gott wirklich dieses wunderbare, schöne, neue, ewige Leben erfährst. Und deswegen bleibt mir nur am Ende, den dritten Kernsatz aus dem Text aufzugreifen. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Und damit sagt Jesus, weil du Vergebung bei mir erfahren hast, weil die Liebe dich jetzt erfüllt, darum hat dein Leben Zukunft. Und darum lasst uns nicht vergessen, in wessen Hand unser Leben ist. Und noch ein Hinweis zum Schluss. Was ist eigentlich Alabaster? Wikipedia sagt, Alabaster ist eine häufig vorkommende mikrokristalline Varietät des Minerals Gips. Ich gebe zu, das ist nicht gerade eine attraktive Beschreibung eines Geschenkes. Man kann auch ganz einfach sagen, marmorähnliche Parfümflasche. Noch einfacher, es ist ein Geschenk. Und Jesus gibt uns ein tieferes Verständnis dafür. Kann es sein, dass dieses Gefäß deinem Herzen gleicht, in dem die Liebe Gottes lebendig wird? Ich lade dich ein, dich an diesen Jesus Christus zu wenden. Denn Vergebung verliebt Menschen und Gott möchte dich verlieben. Amen.